Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zurück zum Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 5, ich lese die Verse 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Es ist sicherlich nicht so viel behauptet, wenn wir sagen, dass der Mensch einen großen Teil seines Lebens damit zubringt, Probleme zu lösen. Es gibt Probleme in der Familie, in der Erziehung der Kinder, es gibt Eheprobleme, Probleme beruflicher Art und auch die Gemeinde Jesu ist nicht frei von Problemen. Es gibt personenbezogene Probleme und Sachprobleme. Immer mehr Menschen leiden in unserer Zeit unter psychischen Problemen. Das Leben bringt also viele Probleme mit sich. Und wenn man nicht gerade Vogelstrauß-Politik betreibt und den Kopf in den Sand steckt, stellt man sich den Problemen und versucht eine Lösung zu finden, um eine bessere Lebensqualität zu haben. Das ist ja nicht verkehrt, dass man immer wieder ausschaut nach Lösung bestimmter Probleme. Oder aber man versucht, unlösbare Probleme zu akzeptieren. Das ist dann auch ein Weg, um mit Problemen fertig zu werden. Zwar keine äußere Lösung, aber eine innere Lösung. Es gibt in dieser Welt also keine problemfreie Zone und das Bemühen des Menschen geht dahin, in irgendeiner Weise damit klarzukommen. Und von daher ist es verständlich, dass die Menschen immer wieder offene Arme hatten für solche, die ihnen die Lösung ihrer Probleme versprachen. Und das ist auch heute noch so. Davon war auch die Messias-Erwartung der Juden zur Zeit Jesu erfüllt. Der Messias sollte ihre Probleme lösen. Politische Probleme, wirtschaftliche, soziale Probleme. Danach sehnten sich die Menschen in Israel. Und tatsächlich entsprach das auch den Verheißungen im Alten Testament im Blick auf das Kommen des Messias und des Reiches Gottes. Nur dafür war man blind, dass das Alte Testament eben genauso davon sprach, dass der kommende Messias zunächst einmal leiden müsse, um dann zu seiner Herrlichkeit einzugehen und sein Reich, sein Friedensreich aufzurichten. Dafür war man blind. Erst das Kreuz und dann die Krone. Das wollte man auch nicht. Als der Messias, unser Herr Jesus, nun kam in diese Welt, da tat er tatsächlich viele Wunder. Er heilte Kranke, er weckte Tote auf, er tat also große Dinge, um sich als Messias auszuweisen. Und den Menschen, vielen Menschen, wurde damals geholfen. Lukas sagt in der Apostelgeschichte, dass der Herr Jesus umhergezogen ist und Gutes getan hat. Dennoch lehnten ihn die religiösen Führer seiner Zeit ab und verwarfen ihn. Ein entscheidender Grund dafür war, dass sie selbst sich für gut hielten und sich daran stießen, dass Jesus bereit war, auch die ärgsten Sünder in die Gemeinschaft mit sich selbst aufzunehmen. Dass er aber auch gekommen ist, um schlechte Menschen zu retten und nicht zu richten, gibt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten zu verstehen. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Das war also das große Ärgernis für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zunächst einmal dachten sie gut über sich selbst, wollten sich nicht in das Licht Gottes hineinstellen lassen, wollten sich nicht auf eine Stufe stellen mit den Sündern, besonders mit den Heiden, und ärgerten sich darüber, dass der Herr Jesus Tischgemeinschaft hatte mit den Sündern, mit den Zöllnern und Sündern. Das ist ja hier der Zusammenhang. Der Herr Jesus rief einen Zöllner in seine Nachfolge hinein und dann aß er zusammen mit Zöllnern und Sündern, hatte also mit ihnen Tischgemeinschaft. Daran stießen sie sich. Also Anlass zu dieser Äußerung Jesu ist die Berufung des Zöllners Levi und das sich anschließende Festessen in seinem Haus, wozu Levi Bekannte und Freunde, also Menschen von zweifelhaftem Ruf, eingeladen hatte, darunter eben auch viele Berufskollegen, also viele Zöllner. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Nach der Heilung des Gichtbrüchigen in Kapernaum begab sich Jesus zum Stadtrand. Dort befand sich ein Zollhaus, also eine Zollstation, zwischen den Gebieten des Philippus und des Herodes Antipas. Und hier kam es nun zu einer Begegnung mit dem Zöllner Levi. Und danach ging er hinaus, so heißt es, und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Levi war niemand anders als Matthäus, der spätere Verfasser des Matthäusevangeliums. Diesen Mann also rief der Herr Jesus Christus in seine Nachfolge. Folge mir nach, so sagt er zu ihm. Von allen Menschen waren die Zöllner in Israel am meisten verhasst. Die Zöllner gehörten meist zur einheimischen Bevölkerung. Sie waren Unterbeamte von sogenannten Zollpächtern, an die der römische Staat die Einkünfte der einzelnen Gebiete verpachtet. Zachäus war wahrscheinlich solch ein Zollpächter. Er wird von Lukas in Kapitel 19 als Obersten der Zöllner bezeichnet. Der Staat erhielt von den Pächtern eine bestimmte Summe. Inwieweit die Pächter und ihre Unterbeamten sich durch überzogene Steuern und Zölle bereicherten, das war dem römischen Staat völlig egal. Und wir können uns vorstellen, dass Missbrauch und Korruption an der Tagesordnung waren. Dass von daher die Zöllner nicht gerade beliebt waren, ist uns klar. Hinzu kam ihre Verunreinigung durch ihren engen Kontakt, den sie pflegten mit den Heiden. Zöllner und Sünder wurden von den Leuten verächtlich in einem Atemzug genannt. Und solch ein Zöllner war also Levi, war Matthäus, der von Jesus zum Apostel berufen wurde und der dann später das Matthäusevangelium verfasst hat. Das wollen wir also nicht aus den Augen verlieren. Welche Leute hat der Herr Jesus eigentlich in seine Nachfolge hinein berufen? Dieser Levi war ein Zöllner und Sünder. Man kann sich darüber Gedanken machen, was denn nun eigentlich erstaunlicher ist in diesem Geschehen. Dass Jesus einen solchen Sünder zum Apostel berief oder dass dieser Mann ohne zu zögern alles stehen und liegen ließ und dem Herrn nachfolgte. Das heißt ja hier in Vers 28, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Der Herr Jesus kommt also zu dieser Zollstation, zu diesem Zollhaus, da sitzt der Levi in seinem Häuschen. Der Ruf des Herrn geht, er geht an ihn, folge mir nach, und dieser Mann steht auf und folgt dem Herrn Jesus nach. Er lässt alles stehen und liegen, er lässt alles hinter sich, er verließ alles, so heißt es hier, stand auf und folgte ihm nach. Ein großes Wunder, das dort geschehen ist. Zunächst einmal, dass überhaupt ein solcher Mann, ein solcher sündiger Mensch, offensichtlicher Sünder, wie Levi es gewesen ist, als Zöllner, als Betrüger, von Jesus in die Nachfolge gerufen wurde, das ist aufgrund des ewigen Gnadenratschlusses Gottes geschehen. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, Sünder selig zu machen. Petrus schreibt, dass er Jesus bereits vor Grundlegung der Welt als das Lamm Gottes ausersehen hat. Also vor Grundlegung der Welt war der Plan Gottes schon fertig, stand der Ratschluss Gottes fest, den Herrn Jesus Christus in diese Welt zu senden als das Lamm Gottes, um für die Sünden der Welt zu sterben. Das war also im ewigen Ratschluss Gottes schon eine beschlossene Sache. Dazu kam der Herr Jesus dann in diese Welt, so dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist die frohe Botschaft, dass Gott nicht hinter dem Sünder her ist, um ihn zu verdammen, um ihn zu richten, sondern um ihn zu begnadigen. Den Sünder, der nichts anderes verdient hat als den Zorn Gottes, ihm Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Das ist also das große Wunder der Gnade Gottes von Ewigkeit her. Und in dieser Zeit und Welt, wie Petrus sagt, am Ende der Zeit ist er geoffenbart, der Herr Jesus Christus, als das Lamm Gottes, als der, der am Kreuz für unsere Sünde starb und als der Auferstandene, durch den wir nun Zuversicht haben, wie Petrus sagt, wie Petrus schreibt, Zuversicht haben im Glauben zu Gott. Das ist also das große, große Wunder der Liebe Gottes, der Liebe und der Gnade Gottes. Gott ist also nicht in Christus Jesus in diese Welt gekommen für gute Menschen, sondern für schlechte Menschen. Das ist also das eine. Das andere Wunder der Gnade Gottes in Christus Jesus ist genauso groß, nämlich, dass Levi tatsächlich diesem Ruf Jesu Folge leistete. Das ist immer ein Wunder Gottes. Heute sieht man das nicht mehr so. Da spricht man auf der einen Seite von dem Angebot, das Gott macht, und auf der anderen Seite steht nun der Sünder, der in seiner freien Willensentscheidung dieses Angebot annimmt oder ablehnt. Aber wer zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist, wer wirklich wiedergeboren ist, zu einer lebendigen Hoffnung, wie Petrus das sagt, er weiß, dass ich den Ruf Jesu nicht nur gehört habe, sondern dass ich diesem Ruf Jesu auch gefolgt bin, dass ich zur Buße gekommen bin, und zum Glauben an ihn ist Gottes Gnade, ganz allein seine Gnade. Es war nicht meine freie Willensentscheidung, sondern es war Gottes Gnade, dass ich das Heil in Christus ergreifen durfte. Das sind die klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Es ist also alles Gnade. Sowohl das Angebot Gottes in Christus als auch der Empfang oder die Annahme dieses Angebots. Denn von Natur aus lehnt jeder Mensch als Sünder die Gnade ab. Er will keine Gnade. Kein Mensch will Gnade. Jeder Mensch will von seinen eigenen Verdiensten her vor Gott gerecht sein und mit ihm in Ordnung kommen, aber nicht allein von der Gnade Gottes leben. Deshalb muss ein Wunder geschehen an seinem Herzen, damit er das Gnadenangebot Gottes in Christus Jesus für Sünder im Glauben erfasst, dass er sich beugt unter sein sündiges Wesen und es dann ergreift, dass Jesus gekommen ist, um auch ihn von seinen Sünden loszumachen. Bedenken wir, dass Levi alles hinter sich ließ, woran sein Herz bisher hing. Nun, es muss nicht die erste Begegnung mit dem Herrn Jesus gewesen sein, hier, in dieser Situation. Es kann durchaus sein, oder es wird auch so gewesen sein, dass Levi zuvor auch von Jesus gehört hatte, ihn selbst möglicherweise auch schon gehört hatte, und dass er sich dann Gedanken machte. Ja, es ist keine suggestive Angelegenheit gewesen hier, sondern da ist etwas ausgereift Heute macht man das anders. Wenn ein Mensch irgendwelche Probleme hat, dann sagt man zu ihm, entscheide dich für Jesus und deine Probleme werden gelöst. Ja? Aber unsere Glaubensväter, auch hier in Wuppertal, beispielsweise ein Gottfried Krommacher, die wussten, dass es ein Prozess ist, der im Herzen des Menschen vorgeht, ein Überführtsein von Sünde, ein Kapitulieren vor dem heiligen Gesetz Gottes, dass ein Mensch reif wird für die Gnade Jesu, dass er Evangeliums, dass er gnadenreif wird. Das ist ein Prozess. Und so können wir davon ausgehen, dass auch hier ein Prozess vorangegangen ist und dass jetzt der entscheidende letzte Ruf an Levi ergangen ist und er folgte. Er ließ alles zurück. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Begann ein ganz total neues Leben. Von Natur aus sind wir doch alle mit eisernen Ketten an die Sünde gebunden. Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, dass wir unter die Sünde versklavt sind. Versklavt. Und wir sind alle auf unser irdisches Wohlergehen bedacht. Das geht uns über alles. Und da ist eine übernatürliche Macht, eine übernatürliche Kraft Gottes nötig, um den Menschen dazu zu bewegen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und diese Kraft, wir sagen es noch einmal, liegt nicht in der freien Willensentscheidung des Menschen, sondern diese Kraft liegt im Ruf Gottes. Sie liegt in den Worten Jesu selbst. Da liegt diese Kraft. Von daher wirkt der Heilige Geist an den Herzen der Menschen. Dieses Wort, dieser Ruf überwand das Herz des Matthäus, des Levi und machte ihn willig, machte ihn bereit. Insofern war Levi hier keine Marionette, sondern Gott machte ihn durch sein Wort, durch sein allmächtiges Wort bereit, dem Herrn Jesus nachzufolgen, alles zu verlassen. Es ist der spezielle, unwiderstehliche Ruf Jesu an alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Es gibt einen allgemeinen Ruf, weil wenn das Evangelium verkündigt wird, dann dringt es zunächst einmal, setzen wir einmal da voraus, dass Leute wirklich zuhören, dann dringt es zunächst einmal an das Ohr des Menschen. Und das geschieht bei allen. Das ist der allgemeine Ruf Gottes an die Sünder, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Und dann gibt es eben diesen speziellen Ruf an den Einzelnen, an den, den Gott auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und da dringt das Wort Gottes nicht nur ins Ohr hinein, sondern es dringt ins Herz hinein, es durchbohrte die Herzen zu Pfingsten. So lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 2, der Mensch wird als verlorener Sünder vor Gott offenbar und weiß sich nicht zu helfen in dieser Notsituation und kommt dann zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Das ist dieser unwiderstehliche Ruf Gottes, der an die Auserwählten ergeht. Also wir unterscheiden nach der Bibel, nach dem, was die Bibel lehrt, den allgemeinen Ruf von dem speziellen, unwiderstehlichen Ruf. Also diesem letzteren Ruf, der an die Auserwählten ergeht, kann kein Mensch, keiner widerstehen. Der Mensch mag sich noch so wehren, er wird irgendwann von diesem Ruf überwunden, er wird willig gemacht, er kommt zur Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Verlorenheit seines Herzens und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ich lese einmal aus dem Johannesevangelium Kapitel 17, den 6. Vers. Das ist das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus. Da betet der Herr Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Welchen Menschen? Den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Das heißt also, es wird in der Ewigkeit schon verhandelt, wer zu Jesus kommen wird. Das sind die dann, die der Vater dem Sohn gibt. Die der Vater zum Sohn zieht, so sagt Jesus an anderer Stelle. Sie waren dein, von Ewigkeit her waren sie dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Und was dem Herrn Jesus Christus vom Vater gegeben worden ist, das bewahrt er zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Darin liegt unsere Heilsgewissheit begründet. Ein herrliches Wort hier Lies es bitte zu Hause noch einmal nach, Johannes Kapitel 17, Vers 6. Und so war Levi dem Herrn Jesus Christus von Ewigkeit her vom Vater schon übergeben worden. Er gehörte von Ewigkeit her dem Vater. Und nun geschah in Raum und Zeit das, was wir hier gelesen haben. Nun kommt und gelangt der Ruf Jesu nicht nur an die Ohren, sondern auch an das Herz des Levi, und er wird überwunden in seinem Innersten und folgt dem Herrn Jesus Christus nach. Ein großes Werk der Gnade Gottes am Herzen dieses Mannes. Es war Gnade, die dem Zöllner Levi angeboten wurde, und es war Gnade, die ihn bewegte zu folgen. Gnade für Sünder. Das wollen wir festhalten. Und nun wollte Levi sein großes Glück auch seinen Freunden mitteilen. Er wollte sie mit dem bekannt machen, den er als Sünderheiland kennengelernt hatte, der ihm Heil und neues Leben geschenkt hatte. Und so lud er sie alle zu einem großen Festmahl ein. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu, dem Herrn Jesus richtete er ein großes Mahl zu, in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Unsere Glaubensväter pflegten zu sagen, gerettet sein gibt Rettersinn. Das heißt also, wenn ein Mensch Vergebung seiner Sünden empfangen hat, wenn er gerettet ist vom ewigen Verderben, vom Zorn Gottes, dann möchte er gerne, dann hat er das Verlangen in seinem Herzen, dass auch andere den Herrn Jesus kennenlernen als den Sünderheiland. Gerettet sein gibt Rettersinn, dann betet man darum. Betet man um seine Lieben, für seine Lieben, dass sie zum Glauben kommen. Und lässt sich von Gott gebrauchen. Weil das geschieht nicht nach Schema F, jeder hat seine Art. Gott gebraucht den einen so, den anderen anders. Aber Gott will uns gebrauchen, anderen das Evangelium zu bezeugen. Das ist uns ein Herzensanliegen, dass noch Menschen errettet werden, auch hier bei uns in dieser Stadt in Wuppertal. Wir können uns gut vorstellen, dass sich dieses Festmahl im Hause Levis radikal unterschied von den vielen Partys, die bisher dort gefeiert worden waren. Es war kein wildes Gelage, es gab keine anzüglichen Worte, keine schmutzigen Witze, keine Nische, in der sich irgendein Pärchen herumdrückte. Es war eine reine Atmosphäre, voller Freude, voller Dankbarkeit, wobei man all die guten Gaben, die aufgetischt wurden, von Herzen genossen hat. Es war eine fröhliche Gesellschaft und im Mittelpunkt stand unser Herr Jesus Christus, der Sünderheiland. Ich wurde an das Wort aus Lukas Kapitel 15 erinnert, da geht es ja um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da kommt er nun nach Hause, der Vater läuft ihm schon entgegen, er nimmt ihn in seine Arme. Er sagt nicht erst zu ihm, so jetzt erstmal ins Bad, ordentlich geduscht und rasiert und dann werde ich dich in meine Arme nehmen. Nein, er nimmt ihn so, wie er ist. Und dann geschieht die Veränderung. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Wir haben heute Morgen etwas gehört von einer solchen Hochzeit. Im Orient wird das ja noch anders gefeiert als hier bei uns. Lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. War also eine fröhliche Gesellschaft. Ihr Lieben, das kennt die Welt in dieser Weise nicht. In Hiob Kapitel 20, Vers 5 lesen wir das Wort, der Jubel der Gottlosen ist kurz. Der Jubel der Gottlosen ist kurz. Es gibt auch in der Welt die eine oder andere Freude, auch harmlose Freuden in der Welt. Paulus spricht davon, wir können das nachlesen, Apostelgeschichte Kapitel 14, da spricht er von den Heiden, die Gott eine ganze Zeit lang, Jahrhunderte, über Jahrhunderte hinaus, sich selbst überlassen hat, im Unterschied zum Volk Israel. Im Volk Israel hatte er sich geoffenbart, die Heiden ließ er ihre eigenen Wege gehen. Und doch, sagt Paulus, hat er sich unter ihnen nicht unbezeugt gelassen, hat ihnen manches Gute getan und ihre Herzen mit Freude erfüllt. Zu essen, zu trinken gegeben, ihre Herzen mit Freude erfüllt. Es gibt also auch in der Welt rein natürliche, harmlose Freuden. Wir wollen das nicht alles verdammen, sondern Gott auch da die Ehre geben. Aber das ist doch eigentlich alles zu wenig, wenn das Entscheidende fehlt. Ja. Das sind kurze Freuden, die schnell vergehen. Als ich gestern Abend mich von hier, von der Gemeinde, auf dem Weg nach Hause begab mit dem Auto, da kamen mir dann etliche Autos entgegen oder fuhren in dieselbe Richtung und die Fahnen waren zu sehen und ein Gehupe, da wusste ich genau, wer gewonnen hatte. Das ist ja nun auch eine harmlose Freude, aber es ist doch zu wenig, oder nicht? Das sind kurze Freuden, die morgen schon wieder vorbei sind, dann schaut man schon wieder aus nach der nächsten, nach dem nächsten Höhepunkt, nach der nächsten euphorischen Erfahrung, die man machen will. Wir haben eine ewige Freude, ihr Lieben. Wir haben einen Heiland, mit dem wir ewige Gemeinschaft haben dürfen. Wir haben Freude an einem ewigen Heil. Eine Freude, die wir nicht immer so empfinden in dieser Zeit, das müssen wir nüchtern sagen, die auch manchmal getrübt ist. Auch leidvolle Erfahrungen gehören ja dazu, das wissen wir. Aber es ist doch eine ewige Freude, die einmündet in eine ewige Herrlichkeit. Und da wird Freude sein, Freude über Freude. Und zwar für immer, für alle Zeit. Und hier hat Levi im Hause, in seinem Hause, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und auch den anderen, die ja teilhaben daran, einen Vorgeschmack dieser ewigen Herrlichkeit und ewigen Freude. Wir sagten bereits, im Mittelpunkt stand Jesus, der Sünderheiland. Wie mussten sie doch alle gemerkt haben, wie durch und durch echt der Herr Jesus war. Kein Scheinheiliger, auch kein komischer Heiliger, sondern ein Mann, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Seine Worte waren Geist und waren Leben. Und in wie manchem Zöllnerherzen mag in jener Stunde die Sehnsucht nach der Vergebung der Sünden und nach einem Leben zur Ehre Gottes gereift sein. Im Himmel werden wir einmal einige dieser Festgäste kennenlernen. Davon können wir sicher sein. Zöllner und Sünder, die durch die Gnade Jesu errettet wurden. Jesus ist der Freund der Sünder, ihr Lieben. Merkt euch das. Gerade wenn ihr angefochten seid, wegen eurer sündhaften Natur, die ihr ja alle mit euch herumschleppt und unter der wir alle zu leiden haben, täglich zu leiden haben, diese sündhafte Neigung, die der Herr ständig trägt und ständig duldet. Dann dürfen wir wissen, der Herr Jesus ist der Freund der Sünder. So wie das Wasser immer die tiefste Stelle sucht, so sucht der Herr Jesus in seiner Gnade immer den verlorenen Sünder. Und auch als Gotteskinder sind wir es ja in uns selbst, abgesehen von der Gnade, die uns widerfahren ist und die in uns wohnt durch den Heiligen Geist, sind wir im Blick auf uns selbst immer noch dieselben Sünder wie vor unserer Bekehrung. Und da brauchen wir Gnade. Der Herr Jesus ist der Freund der Sünder nicht, weil er die Sünde nicht ernst nimmt, sondern weil er sein Blut am Kreuz für unsere Sünden vergossen hat. Und dieses Blut reinigt uns von aller Sünde, und zwar ständig. Und ihr habt das gehört am vergangenen Sonntag in der Predigt über Johannes Kapitel 8, dass der Herr Jesus die Sünde und auch das Gesetz ganz, ganz ernst nimmt. Ganz ernst nimmt. Und doch kann er dem Sünder in großer Liebe, Sanftmut und Fürsorge begegnen. Weil er das Gesetz am Kreuz erfüllt hat, sowohl passiv als auch aktiv, weil er alles getan hat dort am Kreuz, was Gott gefiel, weil er unsere Sünden getragen hat und stellvertretend das Gesetz vollkommen eingehalten hat. Darum konnte er der Ehebrecherin so liebevoll und vergebungsbereit begegnen. Nicht, weil er die Sünde nicht ernst nahm, wie ihr gehört habt. Nicht, weil er das Gesetz nicht ernst nahm, weil er irgendwelche Abstriche machte vom Gesetz. Nein, sondern weil er alles vollbracht hat, stellvertretend für den Sünder am Kreuz. Darum ist er der Freund der Sünder. Es gab jedoch auch Leute damals, wir kommen langsam zum Schluss, die sich daran stießen, dass Jesus Gemeinschaft hatte mit den Zöllnern. Es waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hüter der religiösen Vorschriften. Nach ihrem Verständnis war es eine Verunreinigung, mit Zöllnern und sonstigen Sündern Tischgemeinschaft zu haben. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten, waren nicht einverstanden, und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Das war natürlich keine echte Frage, auf die sie eine Antwort haben wollten, sondern das war ein Vorwurf. Warum isst euer Herr mit den Zöllnern und Sündern? Ein Vorwurf, der sich gegen Jesus richtete. Nicht in erster Linie gegen die Jünger, sondern gegen Jesus. Und darum antwortet Jesus ihnen auch, und zwar mit den Worten, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wir dürfen dieses Wort nicht so missverstehen, als ob es in dieser Welt nach den Worten Jesu zwei Gruppen von Menschen gäbe, nämlich Sünder und Gerechte. Natürlich gibt es Gerechte in Christus, in der Stellvertretung unseres Herrn Jesus. Da gibt es Gerechte. Jedes Gotteskind ist gerecht vor Gott durch das Blut Jesu. Aber von Hause aus gibt es nur Sünder, nur diese eine Sorte von Menschen, von Adam her. Alle, ohne Ausnahme Sünder, gottlose Menschen. Und für solche Sünder ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen. Genau wie ein Arzt doch nur die Kranken besucht, um ihnen zu helfen, so ist unser großer himmlischer Arzt zu uns gekommen, um unsere kranken Seelen zu heilen. Er ist gekommen, um Sünder zur Buße, das heißt zur Sinnesänderung, zur Umkehr zu rufen und damit zur Vergebung der Sünden. Und in dieser Gewissheit, ihr Lieben, diesem herrlichen Wort, das unser Herr Jesus hier gesagt hat, wollen wir dann auch die Abendmahlsfeier begehen. War unser Herr damals im Hause des Levi zugegen, um mit den vielen Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft zu haben, so ist er auch heute Morgen hier unter uns. Ganz gewiss, er ist gegenwärtig in seinem Wort und auch in der Mahlfeier, um mit uns Gemeinschaft zu haben und jeden Einzelnen von uns zu segnen und ihm das zu geben, was er nötig hat. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Amen.